Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Mein Name ist Nils, mit dabei ist mein Kollege der Franz. Hallo Franz.
Hallo Nils.
Und heute haben wir uns wieder ein spannendes Thema herausgesucht. Heute soll es nämlich um die Fruchtfolge gehen. Was sich hinter der Fruchtfolge verbirgt, warum sie auch für deinen Garten wichtig ist und was man damit alles so erreichen kann, das lernen wir hoffentlich gleich. Doch zuvor, Franz, gibt es irgendwelche groben Updates aus der letzten Woche?
Von mir gibt es nichts. Also letzte Woche war wirklich viel, was sich um unser Startup gedreht hat. Wenn euch das Thema interessiert, hört gerne mal in unseren Startup-Podcast rein. Aber das ist, glaube ich, alles für den Podcast nicht so interessant. Hier soll es ja um harte Gartenfakten gehen oder auch mal um Permakultur, naturnahes Gärtnern. Deshalb habe ich nicht so viel beizutragen. Hast du irgendwas?
Nö, auch nicht. Dann würde ich sagen, perfekt. Starten wir einfach direkt rein. Fruchtfolge. So, mit dem Thema kam Franz an. Franz, wie kamst du drauf, dass wir mal über die Fruchtfolge reden und warum überhaupt? Was ist das eigentlich?
Fangen wir vielleicht erstmal damit an, was das ist. Also Fruchtfolge ist quasi das, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, das Gegenteil von einer Monokultur. Also fangen wir mit der Monokultur an. Das heißt, ich baue über Jahre immer die gleiche Pflanze, die gleiche Kultur auf meinem Beet, auf meinem Feld an. In der Landwirtschaft ist das natürlich ein größeres Thema, auch ein bisschen anders. Kommen wir aber gleich noch zu. Und eine Fruchtfolge heißt, ich baue auf dem gleichen Feld oder auf dem gleichen Beet jedes Jahr etwas anderes an. Warum das so wichtig ist, ich glaube, das ist Teil dieser Folge, dass wir das erklären, warum das so wichtig ist. Und das kommt ursprünglich aus der Landwirtschaft. Du bist ja unser Geschichtsheini hier. Du erzählst uns sicherlich gleich noch ein bisschen, wo das seine Anfänge hat. Aber ich bin drauf gekommen, weil wir das im Studium viel gemacht haben und das aber nicht, also ich habe Agrarwissenschaften studiert, das aber nicht nur für die Landwirtschaft wichtig ist, weil wenn wir die Fruchtfolge nicht beachten, haben wir schnell schlechtere Erträge, schlechtere Pflanzen und jetzt ist ja gerade so die Zeit, wo man seine Beete plant und überlegt, was pflanze ich wo und wie. Deshalb finde ich, das passt vielleicht jetzt auch ganz gut in die Zeit rein, solange wir noch nicht angefangen haben, dass alles im Beet an seinem festen Platz ist.
Ganz genau. Und damit es auch etwas handfester wird, werden wir ganz am Ende auch mal in ein oder vielleicht sogar zwei Beispiele reingehen, wo wir eine typische Fruchtfolge für den Garten ausskizzieren, die zum Beispiel auch in deinem Garten sich verorten könnte. Aber du hast es gesagt, genau, fangen wir doch einfach mal bei den Dingen ganz vorne an. Und da gehe ich immer gerne in der Geschichte etwas zurück. Fruchtfolge, wo fing das denn an? Wer hat das zuerst gemacht und warum eigentlich? Und wenn man sich vorstellt, als Menschen sesshaft wurden, vor sehr, sehr langer Zeit haben sie angefangen, Landwirtschaft zu betreiben, das heißt Nahrungsmittel anzubauen. Und das Einfachste ist natürlich, einfach jedes Jahr genau dasselbe anzubauen. Ne? Ich esse gerne eine bestimmte Art von Getreide, die wächst da ganz gut, das heißt, ich baue einfach jedes Jahr dieselbe Art von Getreide an. Und irgendwann hat man gemerkt, ja, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Und dann hat man in der Antike eine Zwei-Feld-Wirtschaft entwickelt. Und der innovative Durchbruch basiert darauf, dass wir ein Feld haben, auf dem wir ein Getreide anbauen und dass wir ein anderes Feld haben daneben, was dann brach liegt, wo also gar nichts drauf wächst. Und im nächsten Jahr wechseln wir diese beiden Felder miteinander. Das hat dann eine Zeit lang gut funktioniert, bis man irgendwann gemerkt hat, ja warte mal, wenn wir jetzt, Franz?
Vielleicht noch ganz kurz, warum, was war denn die Idee dahinter, jetzt auf einmal ein Feld brach liegen zu lassen? Da habe ich ja auch nur den halben Ertrag.
Ganz genau. Das ist nämlich das große Problem. Die Idee daran ist, dass man, dass der Boden Zeit hat, sich zu erholen dem Anbau des Getreides, was man angebaut hatte. Und dann hat er ein bisschen Zeit gehabt und dann im nächsten Jahr hat er wieder genügend Kraft, genügend Nährstoffe. Gehen wir gleich noch genau drauf ein, was so bei der Fruchtfolge alles an positiven Eigenschaften für den Boden bei rumkommt. Jedenfalls wurde das dadurch etwas besser und man hat praktisch dann bessere, größere Erträge mit dem Getreide erwirtschaftet. Aber irgendwann hat man natürlich gemerkt, genau wie du gesagt hast, ja, die Hälfte der Zeit liegt halt die Hälfte meines Landes einfach brach da und da wächst nichts drauf. Und dann ist man im 12. Jahrhundert auf die brillante Idee gekommen, wie wäre es denn, wenn wir statt einer Zweifeldwirtschaft eine Dreifeldwirtschaft entwickeln? Das heißt, wir haben ein Jahr lang wir haben drei Felder, die sich abwechseln. Ein Feld hat Sommergetreide, das andere Wintergetreide und das dritte liegt brach. Das heißt, ne, die Felder liegen nicht die Hälfte der Zeit brach, sondern nur ein Drittel der Zeit.
Was ist denn der Unterschied zwischen Sommer- und Wintergetreide?
Ja, das liegt schon im Namen. Sommergetreide wird im Sommer angebaut bzw. abgeerntet. Und das Wintergetreide, das wächst über den Winter hinweg. Das wird im Herbst eingesät, bleibt im Winter stehen und wächst dann im Frühjahr und wird dann relativ früh abgeerntet.
Hat auch den Vorteil, dass es länger, zum Teil länger Zeit hat zu wachsen. Man hat höhere Erträge. Diese Pflanzen brauchen auch oft diesen Kältereiz, um richtig zu wachsen, der eben durch den Winter kommt. Und so hat man natürlich auch mehr vom Jahr, dass man das Ganze so ein bisschen verschieben kann. Und das ist ja bei einer Fruchtfolge super wichtig. Aber eher was in der Landwirtschaft.
Ganz genau. Und mit diesem Dreifelder-Wirtschaftssystem mit Sommer- und Wintergetreide hat man es geschafft, Ertragssteigerung von 20% im Verhältnis zur Zweifelderwirtschaft zu erreichen. Also schon mal einiges mehr. Aber irgendwann, im 18. Jahrhundert, ist dann aufgefallen, ja, warte mal, wir haben ja immer noch ein Feld, was die ganze Zeit brach liegt und das kann man doch noch weiter verbessern. Und dann kam zum ersten Mal wirklich so ein richtiger, also der Fruchtwechsel, der Wechsel von verschiedenen Anbaukulturen wurde immer wichtiger. Und da möchte ich gerne von einem Menschen erzählen, von Johann Christian Schubert Edler von dem Kleefelde. Hast du von dem schon mal gehört?
Habe ich schon von gehört, ja.
Ach was, echt?
Weil der Name so gut passt.
Sehr gut, genau. Der hat nämlich 1771 ist ihm aufgefallen, warte mal, wie gesagt, wir lassen immer noch so große Flächen brach liegen. Alle 3 Jahre liegt ein Feld brach und es gibt Gesetze, die die Bauern dazu verpflichten. Was glaubst du, was war seine große Alternative dazu?
Ich habe ja gesagt, dass mir der Name bekannt vorkommt. Man kann ihn sich gut merken, weil vor dem Kleefelde, da hat der Geschick ja schon das Wort Klee drin. Und deshalb denke ich, dass man irgendwas, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, dass es Pflanzen gibt, die Stickstoff binden. Das heißt, wenn das Feld brach liegt, werden ja auch Nährstoffe ausgewaschen. Wenn man jetzt einfach irgendwas pflanzt, was uns zusätzlich noch Stickstoff aus der Luft bindet und wir vielleicht als Futterpflanze nehmen könnten, das wäre doch ideal.
Ganz genau. Und das ist zum Beispiel Klee. Tada! Genau, da hat er auch seinen Namen, seinen Titel herbekommen. Er hat nämlich propagiert, dass man auf die brachen Flächen zum Beispiel Klee anpflanzen kann, aussäen kann, und aber auch noch andere Pflanzen, also auch Luzerne oder Rüben und Kartoffeln auch. Aber beim Klee vor allem, Klee ist eiweißreich. Das heißt, wenn man das an Rinder verfüttert, ist das gut, die geben mehr Milch, ne? Und ja, Klee bringt Stickstoff in den Boden. Das heißt, beziehungsweise nachdem man Klee eingesät hatte, hatte man bessere Erträge von den Folgefrüchten. Und damals wusste man noch gar nicht, warum. Und dann, knapp 100 Jahre später, 1886, jetzt habe ich schon gespoilert, wurde festgestellt, warum das so ist. Und das liegt an den, ja, Knöllchenbakterien, die Stickstoff in den Boden bringen. Ne, biotische Stickstoffbindungen. Hatte der Franz uns auch schon mal ganz oft von erzählt. Genau, und heute, jetzt sind wir in der heutigen Zeit angekommen, heutzutage liegt eigentlich kaum noch etwas brach, weil gemerkt wurde, ja, es ist nicht so gut, wenn etwas brach liegt und stattdessen sollten wir lieber darauf achten, was wir jetzt anpflanzen können. Und gerade in der Landwirtschaft ging es da vor allem um Blattfrüchte und Hackfrüchte, habe ich da gelesen, oder auch um, ja, warte ich jetzt gerade, Halm und Blattfrüchte. So, das ist die Reise kurz durch die Geschichte gewesen. Vielleicht können wir mal darauf eingehen, warum ist denn jetzt eigentlich die Fruchtfolge so wichtig, Franz?
Wir können ja noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also Fruchtfolge heißt, dass wir über das Jahr selber und über die Jahre verteilt unterschiedliche Dinge anpflanzen. Wenn wir jetzt unserem Garten überlegen, du hast es ja auch gesagt, dass wir nicht in jedem Beet immer das Gleiche anpflanzen. Und jetzt, genau, du hast es angespoilert, jetzt reden wir mal drüber, warum ist das überhaupt so wichtig? Es wäre ja viel einfacher, wenn wir immer, das Beet ist hier für unsere Kürbisse und das ist für unsere Zucchinis und so. Warum das so wichtig ist, dass wir hier ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und es gibt viele Punkte, ich fange mal mit einem an. Und zwar hast du ja eben schon gesagt, dass sich der Boden erholen muss. Das war so die ursprüngliche Idee bei der Zweifelderwirtschaft. Und unterschiedliche Pflanzen haben einen unterschiedlichen Bedarf an Nährstoffen. Und der ist so unterschiedlich, dass, wenn wir jetzt immer die gleiche Pflanze anbauen würden, dass es dafür sorgt, dass unser Boden sehr einseitig beansprucht wird. Ich habe hier mal ein paar Zahlen rausgesucht, dass man das mal so ein bisschen vergleichen kann. Und zwar, wenn wir zum Beispiel Kohl haben, Weißkohl zum Beispiel, der hat einen Stickstoffbedarf von 27 Gramm pro Quadratmeter. Wenn wir aber zum Beispiel einen Salat oder Radieschen nehmen, die haben sehr wenig, das sind unter 10 Gramm dann. Das heißt, wenn wir immer weiter Weißkohl anbauen würden, würde sehr viel Stickstoff aus dem Boden rausgenommen und natürlich auch nicht wieder hinzugefügt. Dafür hat er zum Beispiel weniger Phosphat, was er braucht, und Kürbisse brauchen dafür sehr viel. Das heißt, man sieht schon, wenn man immer das Gleiche anbaut, dann hat man eine sehr einseitige Ausnutzung der Nährstoffe und dann sehr schnell Probleme, weil das Ganze aus dem Gleichgewicht gerät.
Ja, ganz genau. Und damit in Verbindung steht auch etwas, was man, ja, was ich jetzt als zweiten großen Vorteil mir ausgeziert habe, und das ist nämlich der Humusgehalt im Boden. Der wird durch Fruchtfolgen auch gefördert, wie du es gerade dargelegt hast. Unterschiedliche Pflanzen brauchen unterschiedlich viele Nährstoffe. Und dann gibt es nämlich auch Pflanzen, die Humus eher abbauen, sowas wie Kartoffeln oder Rüben zum Beispiel. Wir hatten zum Humus auch eine ganze eigene Folge, das war nämlich die letzte Folge, Folge 79. Da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr wissen möchtet, warum die den Humus abbauen. Und es gibt Kulturen, sowas wie Klee oder Leguminosen, die den Humus aufbauen. Das heißt, wenn wir eine gute Folge haben, wenn wir verschiedene Pflanzen miteinander kombinieren, dann können wir dafür sorgen, dass wir zumindest den Humusgehalt im Boden halten können oder sogar aufbauen können.
Vielleicht eine, ihr solltet euch die Folge, die letzte Folge 79, der Nils gerade gesagt hat, auf jeden Fall anhören. Eine Sache aber, die ich vielleicht daraus spoilern möchte, wichtig ist, um Humus aufzubauen, dass die Pflanzen sehr viele große Wurzeln haben, sehr viele Wurzeln, ein großes Wurzelwerk, weil das lässt sich sehr gut zu Humus umbauen. Also wenn man sie jetzt sagt, okay, ich habe keine Lust mehr, die Folge anzuhören, nehmt wenigstens das mit, das ist ein wichtiger Punkt.
Genau, und noch eine letzte Zwischeninfo zur letzten Folge, und zwar habe ich gelesen, das Thünen-Institut, das du da auch, von dem du da auch berichtest, hat ausgesagt, dass der Humusgehalt im Durchschnitt von allen landwirtschaftlichen Böden in Deutschland immer noch abnimmt. Das heißt, das Thema ist aktuell wie nie, lohnt sich auf jeden Fall. So, wie gesagt, Fruchtfolge auch gut für den Humusgehalt. Gibt es denn noch was, wo die Fruchtfolge uns helfen kann?
Ja, und zwar, obwohl, das komme ich am Ende mit, das ist so ein bisschen das alles zusammengenommen, gehen wir noch mal ein bisschen auf die einzelnen Punkte ein. Und zwar haben wir noch, wenn wir uns Phytopathogene, also Schädlinge quasi angucken, also zum Beispiel Pilze oder Bakterien, die nicht nur für uns Menschen schädlich sein können, also wir können auch krank werden, sondern auch für Pflanzen. Wenn wir uns die anschauen und wir bauen jedes Jahr das Gleiche, also eine Monokultur. Eine Monokultur heißt übrigens nicht, dass ich in einem Jahr auf dem ganzen Feld die gleichen Pflanzen habe, sondern dass ich über viele Jahre hinweg immer die gleiche Pflanze anbaue. Das heißt, wenn man jetzt sagt, oh, in Deutschland in der Landwirtschaft ist eigentlich alles Monokultur, weil auf dem ganzen Feld steht die gleiche Pflanze, ist eigentlich nicht so. Das wäre es, wenn wir, wie es in Amerika zum Beispiel gemacht wird, über jedes Jahr hinweg immer wieder Mais anbauen würden zum Beispiel. Okay, zurück zu meinem Punkt. Pathogene, Phytopathogene hier, also Krankheitserreger zum Beispiel, die verbreiten sich natürlich viel besser, wenn sie jedes Jahr die gleichen Pflanzen antreffen. Die müssen auch nicht komplett gleich sein, sondern es reicht auch manchmal, wenn sie aus der gleichen Familie kommen. Kommen wir gleich bestimmt noch zu. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Nematoden haben, also so, wie so kleine Würmer, kann man sich die vorstellen, und die verbreiten sich sehr gut im Boden und im nächsten Jahr ist wieder die gleiche Pflanze da, die sie als Wirt benutzen. Das heißt, dann treffen sie natürlich wieder auf ein super Habitat und verbreiten sich noch besser. Ich glaube, der Kartoffelkäfer ist ein gutes Beispiel. Der überwintert im Boden und wenn er im nächsten Jahr dann wieder hier fröhlich erwacht und wieder Kartoffeln an der gleichen Stelle vorfindet, verbreitet er sich natürlich viel besser. Wenn wir aber da was anderes hinpflanzen, dann sagt er, okay, was will ich hier mit einem Kürbis anfangen? Habe ich halt Pech. Deshalb ein wichtiger Punkt, dass wenn wir keine Monokulturen haben, dass wir so weniger Krankheiten und Schädlinge haben.
Ganz genau. Beim Kartoffelkäfer möchte ich kurz einhaken. Und zwar würde ich jetzt gar nicht so viel über den Kartoffelkäfer erzählen, weil ich das Gefühl habe, der lohnt sich mal für eine eigene Folge. Es ist ein richtig heftiger Schädling, habe ich auch schon eigene Erfahrungen mitgemacht. Nur ein kurzer Anriss. Es gab in Deutschland auch mal einen Kartoffelkäferabwehrdienst mit Fangprämien, Suchkolonnen, und der Kartoffelkäfer wurde auch zu Propagandazwecken im Kalten Krieg von beiden Seiten genutzt. Also es ist ein echt heißer Schädling. Deswegen, wenn euch das Thema interessiert, lasst es uns gerne wissen, dann machen wir mal eine Kartoffelkäferfolge. So, genau, richtig. Kann ich sonst nichts weiteres zu beitragen? Genau, Schädlinge, Krankheiten. Der nächste Vorteil, wenn wir eine Fruchtfolge haben, das haben wir jetzt gerade in dem Überblick über die Geschichte mal gesehen, desto mehr Fruchtfolgen wir haben, desto weniger brache Fläche haben wir. Wenn wir weniger brache Fläche haben, haben wir auch weniger Erosion. Wenn wir das dauerhaft des Bepflanztes haben, dann haben wir weniger Möglichkeiten dem Wind gegeben, das er zum Beispiel irgendwelche Partikelchen abträgt und dann verlieren wir natürlich Nährstoffe. Das heißt, wir haben keine brachen Flächen, wir haben keine wenig Erosion und dadurch schützen wir unseren Boden.
Genau, vor eben zum Beispiel dem Abtragen, ne, vom Oberboden oder auch vor Auswaschen. Pflanzen sorgen ja auch dafür, dass die Nährstoffe eben da gehalten werden, wo sie sind. Ich hätte noch einen Vorteil, und zwar ist es ähnlich wie bei den Pathogenen, also bei den Schädlingen, das Gleiche auch mit Beikräutern. Wenn ich jedes Jahr das Gleiche anbaue und keine Fruchtfolge habe, dann habe ich natürlich auch immer die gleichen Gegebenheiten und die gleichen Nischen, ökologischen Nischen, also die Freiräume quasi, wo sich Pflanzen ausbreiten können. Und hier sind dann oft Beikräuter, die das besetzen. Zum Beispiel der Ackerfuchsschwanz. Kennt bestimmt jeder und jede. Und wenn ich jetzt jedes Jahr das Gleiche anbaue, sei es in meinem Garten oder auf dem Feld in der Landwirtschaft, dann kann sich dieses Beikraut immer besser ausbreiten, weil es immer wieder die gleichen Bedingungen vorfindet und immer wieder diese Nische besetzen kann und im schlimmsten Fall sogar Teile von unserer Kultur verdrängt. Wenn ich aber jedes Jahr was anderes anbaue, dann ist diese Nische immer unterschiedlich und auch die Beikräuter müssen sich anpassen oder passen auch zum Teil gar nicht mehr in die Nische, weil zum Beispiel die Lichtverhältnisse anders sind oder die Nährstoffe, die aufgenommen werden und haben es so viel schwerer, sich zu verbreiten. Das heißt, wenn wir eine Fruchtfolge integrieren, sorgt es auch dafür, dass wir weniger Beikrautdruck im Garten haben.
Genau, das kann ja auch zum Beispiel sein, weil wir etwas abernten. Wenn wir zum Beispiel so etwas sehr Aufwendiges haben wie Rüben oder Kartoffeln, da wird ja auch viel Erde bewegt automatisch, was wir ja, sagen wir mal, in unserem Garten eigentlich eher weniger wollen. Und das bringt natürlich auch die ganze Beikrautzucht, würde ich mal sagen, durcheinander. Ich habe noch einen letzten Vorteil und das ist, dass wir mehr Artenvielfalt haben. Wenn wir ein Mehrfeldersystem haben, haben wir auf verschiedensten Feldern verschiedenste Pflanzen und das wechselt sich auch durch. Das heißt, wir bieten verschiedenen Insekten, Nützlingen wie Schädlingen natürlich, aber wir wollen ja eine gesunde Mischung von allen möglichen Lebewesen haben, bieten wir allen einen Lebensraum und damit helfen wir, das Artensterben aufzuhalten und gerade gefährdeten Arten, die wir in Deutschland haben, ein gutes Habitat, eine Unterkunft und vielleicht auch ein bisschen was Futter zu bieten.
Sehr guter Punkt, genau. Und ich würde das Ganze jetzt mal zusammenfassen mit einem Beispiel und zwar mit dem, dass wir mehr Ertrag einfach haben, was ja für uns im Endeffekt einer der wichtigsten Punkte ist. Wir haben mehr Ertrag, wenn wir eine Fruchtfolge integrieren. Und da habe ich wieder ein cooles Buch und zwar ist es Ackerbau, Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung. Ganz kurz, hast du es auch in der Uni, dass Profs oft ihre eigenen Bücher empfohlen haben oder vorausgesetzt haben für die Klausur? Also einer der Autoren ist ein Professor von mir gewesen an der Uni in Bonn. Und das ist aber auch trotzdem ein sehr gutes Buch. Ich verlinke es euch gerne in den Shownotes. Und hier ist eine Tabelle und zwar zeigt die den Ertrag von Winterweizen bei verschiedenen Konzentrationsgraden in der Fruchtfolge. Das heißt, Konzentrationsgrad in der Fruchtfolge, wenn ich 100% Konzentration habe von unserem Weizen, dann baue ich quasi nur Weizen an. Wenn ich Raps und Weizen anbaue, immer abwechselnd, dann habe ich 50% Konzentration und so weiter. Und hier ist erzählt, wie der Ertrag dann ist. Bei einer Monokultur Weizen hatten wir hier einen Ertrag von 76,4 Dezitonnen pro Hektar. Weißt du, was eine Dezitonne ist?
Sind das 10 Tonnen?
Naja, es sind 100 Kilo.
Ah ja. So wie ein Dezimeter, das ist ein Zehntelmeter.
Genau, richtig. Weizenmonokultur 76 Dezitonnen pro Hektar. Wenn wir jetzt aber gucken, haben wir natürlich einen Konzentrationsgrad von 100%. Wenn wir jetzt aber einen Konzentrationsgrad von nur noch 40% haben, das heißt, wir bauen Raps, Weizen, Erbsen, Raps, Weizen an in dieser Fruchtfolge, dann haben wir einen Ertrag, der ungefähr 10 Dezitonnen pro Hektar höher ist, also fast 20% mehr Ertrag, einfach dadurch, dass wir eine Fruchtfolge integrieren. Und je länger wir das weitertreiben würden, diese Monokultur, umso schlechter würde der Ertrag hier wahrscheinlich auch werden. Deshalb, man sieht, es lohnt sich nicht nur im Sinne der Artenvielfalt und dass wir vielleicht weniger zu tun haben, sondern wir haben am Ende auch wahrscheinlich mehr Ertrag. Es gibt ein paar Ausnahmen. Einige Pflanzen kann man als Monokultur anbauen, aber vielleicht kommen wir da nachher noch zu.
Genau, würde ich jetzt direkt darauf zu sprechen kommen.
Ah, okay.
Und zwar, worauf muss ich denn achten? Und zwar, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt ein paar Pflanzen, bei denen die kann man als Monokultur züchten. Und das funktioniert auch ganz gut. Und das funktioniert vor allem bei Dauerkulturen. Also Obstbäume, Obststräucher, alles das, was viele, viele Jahre irgendwo wachsen kann und ich nicht jedes Jahr neu aussähe, das muss man natürlich nicht nach einem Jahr jetzt umpflügen, sonst wird man ja auch keine Äpfel bekommen. Also das, da kann man natürlich auch dann noch mit Mischkulturen arbeiten, mit Unterpflanzung und so weiter. Aber an dieser Stelle sei das jetzt mal rausgenommen. Und ansonsten kann man das im Grunde, also eine Fruchtfolge mit vielen einjährigen Pflanzen machen. Man kann mehrjährige Pflanzen natürlich auch in eine Fruchtfolge integrieren. Das würde ich gleich ganz am Ende erwähnen. Und ansonsten ist es immer wichtig, bei einer Fruchtfolge darauf zu achten, dass die Pflanzen unterschiedliche Ansprüche haben. Da habe ich eben schon mal davon gesprochen, von Blatt- und Halmfrüchten in der Landwirtschaft. Und im Garten geht es dann vor allem um Stark- und Schwachzehrer. Und man sollte einfach darauf achten, auch, dass der Boden so gut wie immer bedeckt ist. Und da geht es auch über zu anderen Themen. Also da kommen die Themen sowas wie Zwischenfrucht. Ne? Wenn wir jetzt keine Frucht haben, wo wir sagen, das passt jetzt gut aufeinander, dazwischen fehlt irgendwas, dann kann man eine Zwischenfrucht einbringen. Das kann auch was bringen. Oder eine Gründüngung ist auch ein großer Teil. Hatte der Franz auch schon mal eine Folge zu gemacht, Folge 57. Er lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Ich würde jetzt mal das Beispiel aus einer Landwirtschaft nehmen und an diesem Beispiel einfach mal durchsprechen, was denn so eine Fruchtfolge in der Landwirtschaft bedeutet. Du, Franz, als studierter Agrarwissenschaftler, wie wichtig waren Fruchtfolgen bei dir im Studium?
Fruchtfolgen sind sehr wichtig. Ist natürlich ein, bei diesen etwas älteren Fruchtfolgemodellen, ein sehr ausgereiftes Thema, weil es schon lange, lange ein Punkt ist. Was jetzt eher ist sowas wie Untersaat, das heißt, dass ich zwei Kulturen auf einem Feld anbaue oder dass ich, wie du gesagt hast, mit der Gründüngung, dass ich sowas mit integriere. Sowas wurde immer wichtiger, zum einen, weil keine Totalherbizide mehr eingesetzt werden sollen und natürlich, weil man weniger pflügt, weniger Bodenbearbeitung hat.
Was ist ein Totalherbizid?
Ja, das ist ein Herbizid, also ein Unkrautvernichtungsmittel quasi, was so alles kaputt spritzt. Roundup kennt glaube ich jeder.
Ja, schon mal gehört, genau. Ganz wichtig, ganz giftig.
Soll aber ja verboten werden wahrscheinlich.
Ja, schon lange.
Ja, also das dauert immer lange. Ich will jetzt nicht drüber das als Diskussion anfangen, aber es hat halt auch einen sehr hohen Wichtigkeitswert, ist kein Wort, aber es passt, in der Landwirtschaft. Und deshalb ist es natürlich immer schwer, sowas zu verbieten. Und du hast natürlich große Unternehmen, die dahinter stehen.
Ja, genau. So, bleiben wir mal ganz kurz bei der Fruchtfolge. Bleiben wir bei der Landwirtschaft und Fruchtfolge. Wenn man sich da das anschaut, dann wird auffallen, in der Landwirtschaft funktioniert es ganz simpel. Da hast du nämlich, du hast es gesagt, es ist keine Monokultur, was wir in der Landwirtschaft haben, wenn wir eine Fruchtfolge haben. Aber trotzdem haben wir immer, in den meisten Fällen, eine Art auf dem Feld. Und dann können wir ganz einfach in der nächsten Saison praktisch eine andere Art anpflanzen. Und da gibt es verschiedene Systeme. Wir hatten das Zweifelder-System und das Dreifelder-System kurz angerissen aus der Geschichte. Inzwischen gibt es noch viel mehr Feldersysteme. Ich habe mir ein Vierfelder-System, die Norfolk-Fruchtfolge, aufgeschrieben. Da kann man zum Beispiel Kartoffel, Hafer, Erbse, Roggen sehen. Oder es gibt auch ein Fünffelder-System, die rheinische Fruchtfolge. Und da hat man fünf Felder, die dann immer im Kreis laufen, also für einen Fünfjahreskreislauf, den ein einzelnes Feld durchläuft. Und dabei ist es wichtig, dass man immer zwischen Halmfrüchten und Blattfrüchten unterscheidet. Kannst du mir sagen, was der Unterschied zwischen einer Halm und einer Blattfrucht ist?
Halmfrüchte sind die ganzen Getreidearten, also Weizen zum Beispiel. Und Blattfrüchte sind eigentlich alles andere. Also Hackfrüchte gehören dazu, sowas wie Kartoffeln oder Rüben. Und Hülsenfrüchte, Erbsen. Also wenn man weiß, was Halmfrüchte sind, also Halmfrüchte ist Getreide, alles andere sind dann von den Nutzpflanzen Blattfrüchte.
Super, genau. Und daran hangelt man sich immer entlang. Also bei der rheinischen Fruchtfolge zum Beispiel sagt man Blattfrucht, Halmfrucht, Halmfrucht, Blattfrucht, Halmfrucht. Und dann fängt man wieder von vorne an. Und das wäre zum Beispiel Kartoffel, Roggen, Gerste, Mais, Hafer.
Ist aber ja für unseren Garten, ist natürlich interessant, aber für unseren Garten weniger interessant, weil wir sehr, sehr wenig mit Getreide ja arbeiten.
Ganz genau. Im Garten ist es nämlich dann auch etwas durchwachsener. Da haben wir nämlich natürlich selten den Fall, dass wir zum Beispiel eine einzige Pflanze anbauen und, wie du es gerade auch gesagt hast, dass wir weniger Getreide anbauen oder selten Getreide anbauen. Und da trifft etwas zu, sollte etwas zutreffen, was wir auch schon mal besprochen haben, nämlich Mischkulturen. Das heißt Mischkultur, wir haben mehrere Pflanzen, mehrere Kulturen gleichzeitig miteinander gemischt auf unserem Beet stehen. Das haben wir in Folge 39 und 40, so eine Doppelfolge, schon einmal im Detail erklärt oder speziell für Hochbeete auch in der Folge 72. Könnt ihr mal gerne reinhören, wenn euch das interessiert. Da ist es natürlich alles etwas schwieriger, weil in einer Mischkultur, wir können ja nicht ganz genau sagen, ah, wir hatten jetzt eine, bleiben wir mal bei dem landwirtschaftlichen Term, wir hatten jetzt eine Blattfrucht und jetzt kommt darauf eine Halmfrucht. Sondern wir müssen ja mal gucken, wir haben eine Kulturgemisch aus verschiedenen Pflanzen und jetzt sollte ein anderes Kulturgemisch darauf folgen. Das macht das Ganze natürlich etwas schwieriger, aber nichtsdestotrotz natürlich auch umsetzbar. Ich habe hier mal ein Beispiel von einer Fruchtfolge aus der Praxis für den Garten hier ausgeziert. Wenn du magst, können wir da gerne durchgucken. Einmal durchgehen, Franz, wenn du nichts mehr zu dem vorherigen Thema zuzugeben hast.
Ja, ich würde es zwischendrin reinpacken.
Dann pack das einfach zwischendrin rein, genau. Richtig, das habe ich vom NABU. Das ist ein Vierjahresplan. Vierjahresplan, das gehen wir jetzt eins nach dem anderen durch. Im ersten Jahr haben wir auf einem Feld oder auf einem Beet eine Gründüngung stehen. Gründüngung hatten wir eben kurz angerissen, hatte Franz auch die Folge zugemacht. Ist dafür da, dass der Boden gedüngt wird durch Pflanzen. Im zweiten Jahr haben wir einen Starkzehrer, zum Beispiel eine Kartoffel. Der braucht viele Nährstoffe, das sind ja noch viele übrig aus der Gründüngung. Man kann auch dazu zum Beispiel eine Dauerkultur, sowas wie Erdbeeren, dazu pflanzen. Und diese Erdbeeren bleiben dann auch bis zur nächsten Gründüngung, also die ganzen, den ganzen Jahresplan hindurch, dort stehen. Und dazwischen baut man sogenannte Begleitpflanzen an. Also hier wurde es jetzt als Dill, Spinat, Mais, das was eben zu dem Starkzehrer und zu der Dauerkultur passt, dazu an. Im dritten Jahr bleiben die Erdbeeren natürlich stehen, Kartoffeln werden abgeerntet, Begleitpflanzen werden auch abgeerntet, alles einjährig. Statt dem Starkzehrer kommt jetzt ein Mittelzehrer, zum Beispiel Kohlrabis und Begleitpflanzen wie rote Beete, Knoblauch, Rucola zum Beispiel. Dann, das Jahr vergeht, im vierten Jahr ist nur noch sehr wenig Nährstoff im Boden. Das heißt, wir pflanzen einen Schwachzehrer an, die Erdbeeren sind natürlich immer noch im Boden. Ein Schwachzehrer, zum Beispiel eine Erbse, also eine Hülsenfrucht, das kann man mit zum Beispiel Feldsalat, Spinat oder Fenchel begleiten. Und danach ist der Boden, beziehungsweise die Nährstoffe aus dem Boden, sind soweit aufgebraucht. Und dann beginnt man wieder von vorne mit Jahr 1 mit einer Gründüngung, die dann wieder gefolgt wird von einem Starkzehrer. Und so schließt sich der Kreislauf. Und das Schöne ist ja, wenn man verschiedene Beete hat, hat man verschiedene Beete, die in verschiedenen Stufen sind. Das heißt, wir haben auf einigen Beeten gerade Starkzehrer stehen und auf anderen haben wir Mittelzehrer oder Schwachzehrer.
Wäre so ein typisches Vierfeld, eine typische Vierfelderwirtschaft, so wie es sich jetzt für mich angehört hat. Mhm. Was ich aus der Praxis, was ich gemerkt habe, was man vielleicht ein bisschen anders machen soll, das ist natürlich auf dem Papier, ist das immer sehr, klingt es immer, als ob es sehr passt, aber so wie ich es gemerkt habe, muss man gerade bei Starkzehrern, auch wenn wir vorher eine Gründüngung haben, oft doch noch, besonders am Anfang, wenn wir anfangen, das Beet aufzubauen, doch noch Nährstoffe mit beigeben. Das heißt, ich packe mit Kompost in den Boden oder Terra Preta wäre natürlich noch besser. Haben wir auch eine eigene Folge zu, wenn ihr euch die anhören wollt. Einfach weil wir noch nicht die Nährstoffe im Boden haben und eine Gründüngung hilft natürlich, den Boden aufzulockern, bringt auch Nährstoffe in den Boden, aber die brauchen halt auch eine Zeit lang, bis sie frei werden. Deshalb würde ich hier immer noch damit arbeiten, dass wir zusätzliche Nährstoffe in den Boden bringen und somit auch den Humusaufbau fördern, auch wenn es natürlich in der Fruchtfolge so sein sollte, dass sie humusmehrend oder zumindest gleichbleibend ist. Was ich spannend finde, das mit den Begleitpflanzen, finde ich eine gute Idee, weil du ja auch immer das Problem hast, dass deine Hauptkultur, dass sie halt irgendeine bestimmte Vegetationsperiode hat und die ist halt irgendwann vorbei und dann hätte ich es halt brach liegen und wenn ich einfach immer dieses strikt, ich nehme Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, und ich ernte aber meine Pflanzen im August schon ab, dann habe ich ja irgendwie ein halbes Jahr da ein braches Feld liegen. Deshalb finde ich es immer gut, wenn man sich überlegt, okay, was könnte denn noch auf dem Feld wachsen und nicht nur sagt, okay, da kommt eine bestimmte Pflanze drauf. Deshalb finde ich einen spannenden Ansatz, genau.
Genau. Und gerade wenn man mit Mischkulturen arbeitet, wo man verschiedene Pflanzen miteinander kombiniert hat, ich habe es am Anfang gesagt, es ist nicht so ganz einfach, dann herauszufinden, ja, welche Pflanze in der Mischkultur ist jetzt der bestimmende Faktor, der bestimmt, was jetzt darauf am besten folgen soll. Ich sag mal so, diese Fruchtfolgen, das ist auch ein System, wo es manchmal keine ganz richtige Antwort oder wo es mehrere Lösungen, würde ich mal sagen, zu gibt. Ne? Also da gibt es nicht immer nur die eine richtige Pflanze, die jetzt auf die vorherige folgt, sondern da hat man meistens eine gewisse Auswahl und einen gewissen Spielraum. Aber auf jeden Fall wichtig, sich dessen im Klaren zu sein und das Ganze dann auch, naja, zumindest soweit man es eben kann, umzusetzen.
Was aber vielleicht wichtig ist, was man sich angucken könnte, ist, dass die, ich hatte es ja eben gesagt, das heißt auch nicht, dass immer die gleiche Pflanze das Problem ist, sondern eher Pflanzen aus der gleichen Familie. Also die muss nicht mal genau die gleiche sein. Es reicht oft, wenn sie aus der gleichen Familie kommen. Und da Familie, muss man sich vielleicht diese Systematik nochmal in den Kopf rufen. Was heißt gleiche Familie? Wie ist das aufgebaut? Und ich hatte es mir mal anhand von Menschen aufgeschrieben, weil wir mit Menschen kennen wir uns, glaube ich, mit am besten aus. Und die Menschen gehören zur Familie der Menschenaffen. Und das heißt schon, okay, Menschenaffen, da zählen auch noch irgendwie verschiedene Affenarten dazu. Das heißt, wir sind gar nicht auf den ersten Blick gar nicht so nah miteinander verwandt, aber auch uns sollte man vielleicht nicht aufs gleiche Beet nacheinander pflanzen, um zu verstehen, dass es gar nicht genau die gleiche Pflanze sein muss. Genau, Familie wäre dann Menschenaffen, Ordnung wäre Primaten, das ist dann noch eins höher und Art ist Mensch, eins tiefer. Muss man sich dann vielleicht nochmal für seine Pflanzen genau angucken. Und deshalb ist ja auch so ein Pflanzplan so wichtig, ne? Also wir haben das auch bei der Mischkultur schon öfter gesagt, dass es wichtig ist, nicht nur, dass wir wissen, was nebeneinander wächst, ob sich das versteht oder nicht, sondern auch, damit ich im nächsten Jahr weiß, okay, das stand da und dieses Jahr pflanze ich irgendwas aus einer anderen Familie und entsprechend nach den Vorgaben, die wir eben so ein bisschen lose aufgeschlüsselt haben.
Genau. Und gerade bei den Pflanzenfamilien, da gibt es manchmal einige Überraschungen, wo man gar nicht mit rechnet. Also es gibt die Familie der Kürbisgewächse. Da ist man jetzt nicht so überrascht, dass da verschiedene Kürbisse drin sind oder sowas wie eine Zucchini, was ja auch ein kürbisähnliches Gewächs ist. Aber gerade bei den Kreuzblütlern zum Beispiel, da sind einige mit drin, wo man denkt, oh, okay, die sind stark miteinander verwandt. Zum Beispiel sowas wie Kartoffeln und Tomate sollte man auch nicht zusammenpflanzen, weil die da sehr ähnlich sind. Deswegen genau, was der Franz sagte, einmal auf jeden Fall anschauen. Jetzt ist die Frage natürlich auch noch, kann ich auch Erfolg haben, ohne dass ich eine Fruchtfolge einhalte?
Da fällt mir was ein, ja. Also ich hatte es ja eben gesagt, es wird auch in der Landwirtschaft zum Teil in Deutschland jetzt nicht so viel, weil da gibt es auch zum Beispiel von der EU strikte Regeln. Aber in zum Beispiel den USA wird Mais als Monokultur angebaut und das funktioniert auch. Das funktioniert auch aus Sicht, kann es zumindest funktionieren, aber man muss entsprechend mit Totalherbiziden arbeiten.
Okay, das wollen wir natürlich nicht. Ich hätte jetzt gesagt, in meinem Garten funktioniert es auch, wie gesagt, wenn ich mehrere mehrjährige Pflanzen habe, da muss ich dann keine, also man kann sie auch in der Fruchtfolge mit integrieren, aber wenn ich jetzt einen Apfelbaum habe, der muss dann nicht im nächsten Jahr weichen. Oder
aber das ist ja, Apfelbaum ist ja wahrscheinlich auch klar, dass man da nicht im nächsten Jahr dann einen neuen Apfelbaum oder einen neuen anderen Baum hinsetzen
muss. Ich wollte es trotzdem mal angebracht haben.
Okay.
Es gibt ja auch einige ein- bis mehrjährige Pflanzen, die man dann auch mehrere Jahre stehen lassen kann, die muss man sich dann überlegen, ob man das macht oder nicht. Was ich mir jetzt noch aufgeschrieben hatte, man kann auch mehrere Jahre dieselbe Pflanze an derselben Stelle anbauen, wenn man zum Beispiel die Erde wechselt. Also wenn ich zum Beispiel Topfpflanzen habe und ich habe einen perfekten Ort, wo die Tomaten einfach richtig gut wachsen. Ne, er ist überdacht, kriegt so ein bisschen was Licht, aber nicht zu viel, windgeschützt, alles wunderbar. Dann muss ich jetzt nicht 3, 4 oder 5 Jahre warten, bis ich da wieder Tomaten einpflanzen kann. Kann ich einfach gucken, dass ich dann die Erde da austausche oder halt die Töpfe einmal rotieren lasse oder sowas, dass ich nicht jedes Jahr in derselben Erde die Tomaten habe. Aber so kann ich auch am selben Standort mehrmals dieselbe Art ziehen, ohne dass der Boden einseitig belastet wird.
Was halt wichtig ist, ist, dass man bestimmte Anbaupausen, heißt es, einhält. Dann, selbst wenn man sagt, okay, so eine Vierfelderwirtschaft, boah, das ist mir zu kompliziert. Es ist nicht kompliziert, vielleicht klingt es kompliziert, wenn wir es erklären, aber wenn man es sich einmal aufgeschrieben hat, ist es gar nicht so kompliziert. Aber dass man Anbaupausen einhält und bestimmte Pflanzenfamilien eben nicht, gerade bei Kohl zum Beispiel, ist das oft ein Problem, wenn ich die viele Jahre hintereinander anbaue, dass ich hier eben aufpasse. In der Landwirtschaft, ich hatte es ja eben angeteasert, dass es ja so ist, dass man manche Sachen gar nicht hintereinander anbauen darf. Und beim Weizen ist es zum Beispiel so, dass es von der EU vorgeschrieben ist, dass du eine 2-jährige Anbaupause einlegen musst, wenn du Weizen auf deinem Feld angebaut hast. Also das ist so wichtig, dass es sogar vorgeschrieben wird.
Vielleicht noch eine Sache, die ich gerade beim Durchblättern meiner Notizen sehe. Ein weiterer Vorteil von einer Fruchtfolge ist natürlich, dass wir da Pflanzen miteinander kombinieren können, die eine unterschiedliche Wurzeltiefe haben. Also wenn wir zum Beispiel Raps nehmen, Raps hat sehr tiefe Wurzeln und Pflanzen mit sehr tiefen Wurzeln können Nährstoffe aus tieferen Erdschichten mobilisieren und einmal natürlich selber nutzen, aber damit auch näher an die Oberfläche holen und damit dann auch anderen Pflanzen, die darauf folgen, zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn wir bei unserer Fruchtfolge darauf achten, dass wir ab und zu Tiefwurzler drin haben, ab und zu Flachwurzler, dann können wir dafür sorgen, dass nicht immer dieselbe Bodenschicht belastet wird und wir auch zum Beispiel Mineralien aus tieferen Schichten zur Verfügung haben.
Was sind denn so, es gibt ja jetzt, das klingt ja alles super, aber was sind denn so Nachteile von der Fruchtfolge? Gibt es da auch irgendwas? Fällt dir da was ein?
Ja, also für die Landwirtschaft fällt mir ein, immer wenn ich irgendwas verändern muss, dann ist das natürlich erstmal schlecht. Und wenn ich jetzt jedes Jahr was anderes anpflanze, muss ich ja gegebenenfalls mit anderen Geräten rankommen. Also wenn ich jetzt in einem Jahr Mais anbaue und in einem anderen Jahr Raps, dann muss ich ja mit anderen Geräten das Ganze abernten. Deswegen würde ich mir vorstellen, das wäre ein Nachteil, dass gesagt wird, ja, du musst dich halt darauf einstellen, jedes Jahr eine andere Art von Bewirtschaftung durchzuführen.
Ja, ich hätte es auch noch gesagt, natürlich, du brauchst halt auch mehr Platz, ne? Also wenn du sagst, okay, sonst würde ich immer das Gleiche auf dem gleichen Platz anbauen und ich habe jetzt aber verteile das Ganze auf 4 Felder, dann ist ja jedes Feld hat natürlich nur ein Viertel der Größe, aber oder du brauchst halt 4-mal so viel Platz und die Planung muss natürlich genauer sein. Aber wir haben es ja schon gesagt, es ist eigentlich keine oder eine schlechte Alternative zu sagen, man setzt keine Fruchtfolge ein, weil der Ertrag ist niedriger, ich habe viel mehr Probleme mit Krankheiten und Schädlingen und am Ende bringt mir das nichts, außer dass es vielleicht einfacher umzusetzen ist. Wäre natürlich mal ein spannender Dauerversuch, ne? dass man immer die gleiche Pflanze im Garten anbaut. Aus dem Garten kenne ich da jetzt keine Versuche, nur aus der Praxis in der Landwirtschaft, um dann mal zu sehen, wie der Ertrag weiter runtergeht oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das ja im Garten nochmal ein bisschen anders bei den Kulturen, die wir da anbauen. Aber das fände ich interessant.
Ja, auf jeden Fall. Fände ich auch spannend zu sehen, eben genau die Dinge, die wir angesprochen haben. Würde sich dann nach ein paar Jahren eine Schädlingsplage einsetzen? Wie sieht's aus? Würde die Ernte runtergehen, weil irgendwelche Nährstoffe ausgebracht werden? Oder eben schaffen wir es, Nährstoffe dementsprechend nachzuliefern durch zum Beispiel irgendwelche Nachdüngungen, dass das Ganze möglich ist. Ist jetzt nichts, was ich persönlich unbedingt testen müsste. Ja, dazu habe ich auch viel zu viel Hunger auf verschiedenste Gemüsesorten, die ich gerne mal probieren möchte. Und genau, und auch gerade in Bezug auf Artenvielfalt ist das, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man auch mal für andere Pflanzen ein bisschen Platz lässt.
Aber das muss ja nicht, ne? Also du könntest ja trotzdem Mischkulturen anbauen, du brauchst halt nur immer das Gleiche. Aber gut, ein anderes Thema.
Milpa-System. Machst einfach jedes Jahr Kürbis, Zucchini und Bohne.
Wobei das ja auch nur für ungefähr 3 Jahre ausgelegt war und dann wurde es ja auch für 10 Jahre brachliegen gelassen. Aber da haben wir auch eine Folge zu, hört euch die gerne an, wenn euch das interessiert.
Sehr gut. Ich bin am Ende mit meinen Notizen und mit meiner Weisheit. Hast du noch was zu teilen mit uns?
Wenn du jetzt schon so das Ende einleitest, wäre ich dann auch durch.
Dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen was lernen konntet, dass wir euch die Fruchtfolge etwas näher bringen könnt. Wir konnten, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zu diesem Thema oder auch zu anderen, könnt ihr uns das gerne mitteilen. An podcast@keep-it-grün.de oder bei Instagram einfach schreiben oder bei YouTube unter irgendwelchen Videos kommentieren oder auf irgendeinem anderen Weg, mit dem ihr uns erreichen könnt, uns erreichen. Darüber sind wir natürlich sehr dankbar. Es gibt auch immer wieder jetzt ganz neu bei Spotify zumindest eine Umfrage unter jeder Podcast-Folge. Könnt ihr auch mal reinschauen. Dann könnt ihr uns auch ein bisschen was mitteilen. Haben wir nicht nur eine einseitige Kommunikation, sondern wir kriegen mal was von euch mit. Dann würde ich sagen, immer noch mal gerne den Podcast auch bewerten. Sind wir auch ganz glücklich drüber. Und dann seid ihr aber auch durch für heute. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, was auch immer ihr jetzt vorhabt. Viel Glück dabei und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.